Kölsche Ding der Woche. Uli und Frank präsentieren euch den Podcast zur stärksten Stadt auf der Welt. Kompakt, subjektiv, völlig vorgenommen und natürlich für lau. Ein herzliches Hallo miteinander zur heutigen Ausgabe unseres kleinen Abenteuer-Podcasts. Und wie sollte es anders sein? Mein persönlicher Indiana Jones aus Köln, der grandiose Uli, sitzt mir wie immer gegenüber.
Mir gegenüber sitzt Quax, der Bruchpilot, ein sensationell begeisterter Hobby-Sportflugzeug-Pionier aus Zollstock, Frank Mausbach.
Ah, jetzt denkt man sich, warum, hä? Indiana Jones, Quax, der Bruchpilot, was soll denn das? Wir reden nämlich heute über ein Transportmittel, das in keinem einzigen Indiana Jones-Film fehlen darf. Über Wasserflugzeuge. Und was hat das mit Köln zu tun, lieber Indy?
Hallo Quax. Köln ist ja so vieles. Köln ist nicht nur eine Medienstadt, ist nicht nur eine Karnevalshochburg. Köln ist die Domstadt. Köln ist die Hauptstadt der LGBTQ-Plus-Whatever-Bewegung. Köln ist Kulturmetropole. Köln ist Autostadt. Aber Köln ist auch eine der wichtigsten Städte, wenn es um das Thema Flugzeug geht.
Auf dem Rhein, etwa in Höhe von St. Kunibert, beschleunigt ein Wasserflugzeug und hebt noch vor der Bastei ab. Zwischen 1926 und 1928 war das kein Einzelfall. Wie kam es dazu?
Eigentlich war es fast schon kurios. Wir in Köln hatten tatsächlich schon den Flughafen Butzweiler Hof. Also das ist schon ein amtlicher Flughafen gewesen. Da ist auch tatsächlich reichlich Passagierflugzeugbetrieb gewesen. Und trotzdem gab es noch die Westflug GmbH, die dann am Rhein einen tatsächlich richtigen, echten Pendelflugverkehr eingerichtet haben mit einem kleinen Flughafen, der zugegebenerweise nur ein Floß war, aber immerhin.
Ja, also du hast es richtigerweise erwähnt, der Butzweiler Hof ist ein Verkehrsflughafen gewesen und der war nicht nur irgendeiner, nein, nein, es war der zweitwichtigste Flughafen Westeuropas neben dem Berliner Tempelhof. Und heute ist ob dem Butz die Motorradwelt mit schicken Autos und einer, naja, mehr oder minder schönen Schumi-Sammlung.
Vom Flughafen übrigens nichts mehr los am Butz, da kann man eigentlich kaum noch was erkennen, da muss man schon ein Profi für sein, zu wissen, dass das jemals mal ein Flughafen war.
Ja, 1957 wurde er auch vom Köln-Bonner Flughafen abgelöst.
Konrad-Adenauer Flughafen.
Ja, was sonst? Gestartet wurde an unserem Wasserflugzeughafen an einem 50 Quadratmeter kleinen Holzfloß auf dem Rhein in Höhe der Kunibertsgasse, wie man so schon sagt. Das ist quasi direkt gegenüber vom Rheinpark. Am Ufer befand sich noch ein kleines Häuschen. Dort wurde Post gelagert. Besonders kurios, wenn es nicht genug Fracht oder zu wenig Passagiere gab, wurden Reichsbahnmitarbeiter von der nahegelegenen Reichsbahndirektion als Ballast für den sicheren Flugbetrieb angefordert. Hast du sowas schon mal gehört?
Ich finde das schon ziemlich kurios. Du hast nicht genug im Flugzeug drin und setzt Reichsbahnmitarbeiter rein. Naja, die wurden dann in diesen Flieger gesetzt. Die hatten übrigens die Route Köln, Duisburg, Rotterdam, Duisburg, Köln. So sind diese Flieger geflogen. Und wenn da nicht genug los war und nicht genug Post in dem Flieger war, wurden die Reichsbahnmitarbeiter reingesetzt. Und dann sind die mit der Eisenbahn wieder zurückgefahren. Es gibt ein wunderschönes Zitat, das ist von der Website Geschichte der Kölner Luftfahrt. Da berichtet ein Augenzeuge, die angeforderten Leute flogen dann mit und kamen anschließend mit der Eisenbahn wieder zurück. Dies erfolgte kostenlos, da die ausgesuchten Eisenmitarbeiter im Besitz von Dienstfahrgarten waren und mal schön einen kleinen Trip mit dem Flieger gemacht haben.
Geflogen wurde übrigens mit Wasserflugzeugen, die umgerüstet waren von einer Junker F-13. Also anders als die damals üblichen Flugzeuge mit Stoff oder bespanntem Holz oder Stahlrohr, handelte es sich bei diesem Typ um das erste in der zivilen Luftfahrt eingesetzte Ganzmetallflugzeug, also komplett Metall. Baujahr und Jungfernflug war übrigens am 25. Juni 1919. Geradezu luxuriös galt damals, dass die Innenbeleuchtung hatte und natürlich ein integriertes Heizsystem.
Also das heißt, es war warm.
Ja, es war warm. Man musste nicht frieren. Ne? Fliegen konnte die Kiste immerhin 190 km/h schnell. Ist ja schon mal was. Ne? Verfügte über zwei Pilotensitze und sage und schreibe 4 Passagierplätze. Die war circa 10 Meter lang und hatte eine Spannweite von 18 Metern und konnte nonstop 8 Stunden fliegen. Und wenn man sich alte Bilder mal googelt von der F-13, dann ist der Vergleich mit Indiana Jones absolut naheliegend. jetzt setze ich noch einen drauf. Zum Vergleich kann man sich ja mal die heutige Boeing angucken. Ne? Also eine der heutigen Boeing, die wird ja nicht mehr gebaut, aber wie auch immer. Die hat eine Länge von 71 Metern, eine Spannweite von 65 Metern und maximal 660 Sitzplätze. Also 4 zu 660. Das stimmt, das kannst du gucken. Die fliegt 928 Stundenkilometer und kann ca. 13.000 Kilometer.
Das kann aber nur ein Airbus A380 sein mit 660 Plätzen. Kein Boeing hat 660 Plätze, nie im Leben. Nie.
Na, da gibt es die, da gibt es eine Website, da kann man das machen.
Nie im Leben.
Okay. Gebaut wurde die ab 1988. Innerhalb von 69 Jahren hat sich somit die Gesamtgeschwindigkeit um das Fünffache erhöht und die Passagieranzahl um das 165-fache, auch wenn der Uli sagt, nein, das stimmt nicht. Aber
doch, das stimmt, aber das war der A380.
Ja, okay. Wie auch immer. Ist auf jeden Fall ein Flugzeug gewesen. Da ist der Spruch höher, schneller, weiter, schneller mal wirklich berechtigt. Aber warum jabert überhaupt ein Wasserflughafen?
Das ist schon interessant. Ich meine, man konnte ja zum Butzweiler Hof raus, soweit ist das nicht. Es gab übrigens später auch noch einen zweiten Flughafen. Das war der Sikorsky-Hubschrauber-Flughafen am Ehrenfeldgürtel. Da sind tatsächlich Hubschrauber, große, schwere Hubschrauber abgeflogen. Die sind dann nach Amsterdam von hier aus geflogen, um dann die Leute zu den Interkontinentalverbindungen zu bringen. Das war dann was für die Reichen und Schönen. Die sind dann in Ehrenfeld gestartet, um dann interkontinental ab Holland, ab Amsterdam zu fliegen. Und den gab es auch noch. Also es war hauptsächlich war natürlich dieser Wasserflugzeughafen, kein Hubschrauber, Wasserflugzeughafen, der war hauptsächlich dazu da, um die Post zu befördern. Das musste anscheinend alles irgendwie sehr, sehr schnell gehen. Die Passagiere war so, glaube ich, der Beifang von dem, was die da gemacht haben. Aber ich stelle mir das schon ziemlich cool vor. Du wirst an den Rhein, an die Bastei, steigst da in ein Flugzeug und fliegst, was weiß ich, hier Duisburg, Rotterdam, sonst irgendwo hin. Das hat schon was Lässiges, finde ich.
Allerdings der rege Schiffsverkehr auf dem Rhein sowie sich verändernde Pegelstände, ne, kennt man ja, mal hoch, mal mehr, ne, der Wasser, ne, machten den Betrieb mit großen Wasserflugzeugen quasi unmöglich. Im August 27 stellte die Lufthansa den Flugbetrieb am Rhein an St. Kunibert ein. Das Floß wurde in den Nieler Hafen geschleppt und für eine andere Luftpostverbindung genutzt. Lieber Uli, gab es denn noch mal jemanden, der mit einem Wasserflugzeug aus Köln gestartet ist?
Da gab es doch die Dornier, die mal hier gestartet ist, die große, ne?
Nein, 1900, also das kann sein, aber 1932 startete nochmal ein Wasserflugzeug aus Köln aus und das war Hans-Karl Bertram und sein Mechaniker Adolf Klausmann und die starteten nämlich zu einem Rekordflug. Jetzt pass mal auf. Dabei startet man allerdings nicht in St. Kunibert, sondern am Rheinpark hat man gestartet. Der Flug machte weltweit Schlagzeilen, da die Etappe am 12. Mai 1932 von der indonesischen Insel Timor ausgehend in einem Irrflug endete. Zuhören. Aufgrund eines Sturms wurden die beiden abgetrieben und landeten nicht in Darwin, wo sie eigentlich hin wollten, sondern mussten im Dschungel bei Cape Lambert notlanden. Das kann man mal googeln. Das ist arschweit auseinander. So, jetzt könnt ihr aber. Dann mussten die zwei insgesamt 53 Tage durch den Busch laufen, ganz alleine, bevor Rettung nahte. Und erst nach 14 Monaten sind die wieder zurückgekehrt.
Aber die sind tatsächlich gestartet hier, bevor die diese Irrungen und Wirrungen erlebt
ganz
haben.
Ganz genau, ja. Also die sind bis Timor, sind die anscheinend auch noch planmäßig geflogen. Dann war irgendwie der Wurm drin, wie auch immer. Da hier wird übrigens auch ein Buch drin und das ist erstmal als Mehrteiler für die ARD verfilmt worden. Flug in die Hölle hieß das. Boah, Wahnsinn.
Und die sind in Köln gestartet. Das ist ja unglaublich, ne? War das nicht alles hier?
Ja, das nicht alles hier. Wenn man also heute über Zickzack-Gondelverbindungen über den Rhein fabuliert, sage ich mal so, da hole ich lieber meine Peitsche raus und fliege mit dem Wasserflugzeug von der Südbrück zur Müllermerbrück und ich habe noch drei Plätze frei. Fliegst du mit, Uli?
Sagt Quacks, der Bruchpilot. Ich weiß nicht, mit jedem anderen schon, mit ihm nicht unbedingt. Einen schönen Gruß an dieser Stelle ausdrücklich an den Werner Müller. Der betreibt das historische Luftfahrtarchiv Köln. Der macht das sensationell. Es gibt die Website des Luftfahrtarchivs. Wir schreiben das auch mal in die Shownotes rein. Guckt da mal rein. Der Mann hat echt Ahnung vom Flugbetrieb in Köln. Vielen Dank, Madet Jod. Guten Flug. Fasten Seatbelts. Nehmt euren Tomatensaft. Viel Spaß. Und bis demnächst, sagt Captain Uli und meine Stewardess Mosey.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und da wir natürlich absolut davon ausgehen, dass euch der Podcast gefallen hat, folgt ihr jetzt natürlich auch bei Spotify und zusätzlich
noch auf der Webseite des Köln-Lotsen, köln-lotse.de oder bei dem ganzen Social-Media-Gedöns, Instagram, Facebook und wie sie alle heißen, überall einfach Köln-Lotse gucken, dann findet ihr uns.